Liebe Anlegerinnen und Anleger, China ist für uns ein wichtiges Thema, zum einen natürlich aus Anlegersicht, aber weil es der zweitwichtigste Handelspartner Deutschlands ist. Also die Stärke oder Schwäche Chinas wirkt sich auch auf unsere Wirtschaft aus. Insofern ein Thema, das wir immer im Blick haben sollten, das wir heute vertiefen wollen mit unserer Expertin im Studio, Yenshun Gast, Fondsmanagerin bei der LBBW Asset Management. Ja, blicken wir auf China, auf die vielen Facetten, die es hier zu beleuchten gibt. Und zum einen muss ich sagen, waren doch viele überrascht. Die Phase, also die Zero-Covid-Phase in China hielt ja relativ lange an. Das Land quasi wie gelähmt. Jetzt quasi die Wiederauferstehung. Aber die Wirtschaft entwickelt sich eigentlich nicht ganz so, wie sich es viele erhofft hatten. Viele dachten ja, wenn diese Zeit vorbei ist in China, dann wird das Land voller Schwung wieder durchstarten. Die letzten Zahlen aber nicht ganz so überzeugend. Woran liegt's?
Also ich muss eins erstmal klarstellen. Also China war, also die Covid-Zeit war auch eine ganz harte Zeit für China, aber nicht von Anfang bis zum Ende. Also Anfang 2020 war ja ganz harte Lockdowns, als das gerade ausgebrochen ist. Aber dann durch diese harte Maßnahmen konnte China dieser Virus relativ also zaun halten und dann danach hatte noch eine schnelle wirtschaftliche Erholung erreicht. Aber dann bis zum Schluss, als diese neue Varianten kamen und das war mit den alten Maßnahmen nicht mehr so erfolgreich und dann Ende, das war Winter 2022, hatte das Land wieder an harte Lockdowns verhängt und dann kommt diese bruchartige Lockerungen, also Ende 2022. Und da war das, ja, also hat angefangen wieder zu normalisieren und hat man auch westlichen Länder sehr auf die Erholung von China drauf gesetzt. Und im Januar und Februar war ja Konsum tatsächlich sehr, sehr stark. Aber das war eher so eine Kompensation für die, ja, verloren gegangene Zeit, wo man auch essen gehen konnte und aber wegen dem Lockdown nicht machen konnte. Aber nach dieser Januar, Februar, dieser impulsiver Erholung, ist es die Nachfrage wieder zurückgegangen, also oder zurückhaltender geworden. Es liegt daran, weil viele Leute, vor allem die niedriger und Mittel verdienen, in der Corona-Zeit doch also weniger Einkommen hatten und mussten sogar von ihren Ersparnissen, von den Reserven leben. Und nach dieser Kompensation, dieser Konsum, impulsiver Konsum, müssen sie wieder ihre persönliche Bilanz reparieren, wieder Geld beiseite legen. Und das erklärt ein bisschen diese Konsumentenverhalten, das von März bis Juli nicht so wie erhofft weiter diagonal nach oben ging, sondern erstmal so eine Konsolidierung, eher so eine enttäuschende Konsumentwicklung.
Also da musste der ein oder andere eben doch harte Einbußen während der Corona-Phase finanzieller Natur hinnehmen und dementsprechend fällt jetzt so ein bisschen das Geld zum Konsumieren. Was ich ganz spannend finde, du bist ja eigentlich zweimal im Jahr in China, jetzt aufgrund der Corona-Phase warst du längere Zeit nicht da. Umso spannender, was war denn dein persönlicher Eindruck nach 4 Jahren, wo du nach China zurückkehrst? Inwieweit hat sich das Land verändert oder die Menschen?
Ja, also die Veränderung war immer da, aber weil der Abstand diesmal ziemlich lang war, war ich doch ziemlich auch überrascht in vielen Bereichen. Vor allem, also der erste Eindruck ist, wir sind in Peking im Flughafen gelandet und die Luft war besser. Und ja, also ist auch grüner insgesamt. Ja, also so so ein langsames Tempo. Also ich war halt früher immer gewöhnt, dass in China wie es gäbe so eine Kraft, der dich immer auch nach vorne treibt.
Immer Rush Hour quasi.
Genau. Das war immer neue Ideen, neue Projekte. Du wirst ständig angesprochen. Also du fühlst dich auch mit nach vorne getrieben worden. Und aber diesmal ist es insgesamt langsamer, aber so ein bisschen auch entspannter und angenehmer. Und diese gute Luft und weniger staubig. Und hat auch damit zu tun, das ist mein zweiter starker Eindruck. Ich habe wahnsinnig viel Elektroautos auf den Straßen gesehen. Und das ist wie auf einen Schlag, natürlich in den letzten 4 Jahren hat es sukzessiv entwickelt, aber für mich war wirklich auf einen Schlag 40% der Fahrzeuge auf den Straßen sind elektronisch. Und muss ich auch leider sagen, es sind weniger deutsche Modelle, deutsche Hersteller zu finden unter diesen Elektroautos. Wir haben immer diese Luxusnische. Man sieht immer noch viele Daimler, BMW, Audi oder Porsche. Aber diese neue Elektrofahrzeuge, da sind hauptsächlich chinesische Hersteller oder Japaner oder Koreaner. Und die sind von optisch sehr ansprechbar, also wirklich schick, von cool bis süß, bis feminin. Also gibt es verschiedene so eine Reihen, futuristisch. Und ich bin auch öfters mal mit Elektroauto gefahren, weil ich in China kein Auto habe und muss immer über diese Uber, also die heißt in China, unterwegs sein. Und auch circa 40%, 50% habe ich halt ein Elektroauto bestellt. Von dem Fahrkomfort her muss ich auch sagen, es ist durchaus gut. Also für die Stadt von A bis Z ausreichend. Also ja, genau, das ist mein zweiter Eindruck. Und dann fällt mir auch viel ziemlich günstig wieder. Und es liegt an dieser insgesamt deflationären Umfeld in China. Und wir wissen, in den letzten 4 Jahren sind die Preise bei uns schon stark angestiegen. Und aber in China, das war kaum verändert. Und auch durch Währungseffekt kommt einem wieder vor, hier in China konnte ich wieder günstig einkaufen, essen gehen. Das war jahrelang von 2000, eigentlich geht's los von 2012, 13 bis vor Corona immer andersrum. Und genau, das ist auch für mich ein ganz interessanter
Aspekt.
Phänomen, ja.
Er ist auch für uns ganz spannend. Wir kennen ja nur den täglichen Blick auf die Lebensmittelpreise an der Tankstelle. Alles ist ja viel teurer geworden. Die Inflation war die letzten 2 Jahre hier sehr hoch. Insofern umso überraschender zu sehen, dass es in anderen Teilen der Welt eine ganz andere Entwicklung gibt. Spannend momentan ist die sogenannte oder war vor wenigen Tagen die goldene Woche. Das ist ein Stimmungsindikator für die chinesische Wirtschaft. Erzähl uns, warum ist das so spannend?
Ja, das ist der 1. Oktober, ist das chinesische Nationalfeiertag und dann wird immer ungefähr mehr oder weniger eine Woche lang Nationalfeiertage also gefeiert und die Leute kriegen auf einmal, also das ganze Land kriegen frei und sind dann machen sich Sorgen in Urlaub und deswegen dieser Konsum von den von Reisenden, von den privaten Leuten, die wirklich nicht arbeiten müssen, wirklich Zeit haben zu konsumieren, ein wichtiges Signal auch für die Wirtschaft. Wir haben am Anfang gesagt, also diese Konsumenten, die müssen erstmal ihre Schulden langsam tilgen, bisschen wieder beiseite legen. Aber jetzt geht es langsam los, wieder zu konsumieren. Und das zeigt auch die Zahl von diesen Goldenen Woche. Und die Pro-Kopf-Konsummenge erreicht wieder fast das Niveau, also 95% wie vor der Corona-Zeit 2019. Und Anfang dieses Jahr haben wir auch chinesische Neujahr, ist auch eine längere Zeit Feiertage, aber die Konsum pro Kopf war ja damals nur beim circa 80% im Vergleich zum Vorjahr. Und auch im Mitte Mai, das war auch nur 85%, aber jetzt in den Golden Wochen haben wir ja wirklich fast das Vor-Corona-Niveau erreicht.
Also nach quasi einer Dürrephase im Frühjahr oder Anfang des Sommers ist jetzt quasi der Konsum wieder fast auf dem Vorkrisenniveau. Was strukturelle Probleme betrifft, die bestehen nach wie vor. Der Immobilienmarkt ist ein solches Sorgenkind. Arbeitslosigkeit, die Ein-Kind-Politik, das sind Themen, die die Chinesen schon lange Zeit beschäftigen. Wie ist da dein Blick aktuell?
Das ja, Immobilien-Thema ist tatsächlich ein sehr belastendes Problem. Aber man muss sagen, das ist ein langfristiges Problem. Also, wenn wir zu kurz zurückholt, also China hat ja durch Globalisierung, durch diese Neuöffnung, einen wirtschaftlichen Sprung gehabt. Und in dieser Phase natürlich kommen die Menschen von Land in die Stadt, sie brauchen Wohnungen und Immobilienmarkt boomt. Und dann die Immobilienmarktentwicklung pushte wieder die Wirtschaft. Ist es wieder ein neuer Treiber für die Wirtschaft geworden. Aber das dann, wir kennen, das ist fast jeder westlichen Wirtschaft verfolgt ähnliche Muster. Und die Frauen bekommen bessere Bildungen, die Bildung dauert auch länger und dann hat man auch Druck auf den Arbeitsmarkt. Deswegen ist es das Willen für Kinder, für Ehe auch dann gesunken. Und deswegen gibt es diese demografische Entwicklung, die dann auch auf den Immobilienmarkt mittel- bis langfristig belastet. Aber ja, wir haben gesehen, das ist ein langfristiges Problem. Und was durch diese Corona natürlich wegen den verloren gegangenen Vertrauen ist es das nochmal also eskaliert, beschleunigt. Und 2022 war ja verkaufte Wohnfläche um fast 30% gefallen. Und dieses Jahr bis August wieder knapp 6% gesunken. Aber langfristig sind wir auf einem Level, wo auch also nicht mehr viel Luft nach unten gibt, weil es immer noch diese rigide Nachfrage gibt, neue Familien, also neue Wohnungen und Verbesserungsbedarf und auch soziale Wohnbauen. Deswegen, da gibt es so eine Untergrenze. Wir sind schon nach dieser scharfen Korrektur ziemlich nah, also an diesem Niveau. Das heißt, die Belastung durch die Immobilienmärkte wird auch geringer werden und die ganzen Wirtschaft werde mit der Zeit unabhängiger von dem Immobilienmarkt.
Klingt alles sehr positiv. Also sprich, man hat Probleme, aber du siehst durchaus ein Licht am Ende des Tunnels, was den Immobiliensektor betrifft, der ja momentan relativ notleidend ist.
Ja, wir kennen, weil ich verstehe auch, weil wir auch Immobilienkrise in anderen Art und Weise erlebt haben und durch Prinzipblase geplatzt
In den
und
USA, ja.
genau mit einem Wucht. Ja, auch Leute bei uns in der Nähe, weit weg, negativ betroffen hat. Aber in China würde ich das eher als eine kontrollierbare Detonation bezeichnen. Und wir sehen, dass natürlich die Immobilienentwickler, ihren Anleihen, die sind alle im Keller. Aber in anderen Branchen ist es dieser Anleihenmarkt auf jeden Fall noch stabil. Das heißt, es ist noch nicht zu einer übergreifenden Krise oder Finanzkrise geworden. Es liegt auch daran, dass fast neun, also über 90% Chinesen, die dann über 20% Anzahlungen in ihre Immobilie mitnehmen. Das heißt, sie werden trotzdem weiter zurückzahlen, auch wenn der Preis ein bisschen zurückgeht. Und deswegen bis jetzt sehen wir noch, die Luft aus der Blase wird langsam hoffentlich ausgedrückt.
Blicken wir auch auf ein weiteres Thema, was eine große Rolle spielt in diesen Tagen, der sogenannte Seidenstraßengipfel, der in China stattfindet. Also Blick in die Zukunft, ein großes Projekt. Deutschland ist nicht dabei, viele andere Länder, aber welche genaue Idee steckt dahinter und wie würdest du das beurteilen?
Dieses Jahr ist es genau 10 Jahren, als China diese Idee zuerst ja ins Leben gerufen hat. Also das ist ein Gebiet mit einem ja sehr dynamischer, aber junger Bevölkerung. Aber historisch, also nicht in der ganzen Historie, aber in den letzten Jahrzehnten relativ zurückgeblieben ist wirtschaftlich. Und aber da ist es unglaublich auch Potenzial da. Und China hatte halt diese Erfahrung gemacht durch Infrastruktur, durch die Öffnung, dass mehr Impulse von außen ins Land kommt, umso mehr Initiativen, auch mehr Potenzial zu entfalten. Und China hat auch viele Kapazität im Bereich Infrastruktur und Stromversorgung und solche Projekte. Deswegen ist es die Idee, durch die Kapitalisierung in diesem Bereich, in diesen Gebieten, werden neue Märkte
erschlossen.
Genau, erschlossen, erschafft. Und dann schafft man vielleicht zum Schluss so eine Win-Win-Situation.
Ein gutes Projekt, was die Chinesen betrifft, aus deiner Sicht?
Das ist, ja gut, weil das ein chinesisches Initiativ ist, dann geht es alles, die Diskussionen häufig also um China und die chinesische Ambitionen und die Überkapazität von China werde dorthin verlagert. Aber das ist auch eigentlich eine Kapital, in meiner Sicht, Reallokation, das Geld dorthin zu führen, wo es auch mehr Rendite verspricht, wo auch mehr Chancen gibt. Also nicht nur die chinesische Anleger, eigentlich auch viele ausländische Firmen sind involviert, Deutsche Bahn, soweit ich weiß, und Deutsche Bank und Siemens. Ja, natürlich, aber man muss auch sagen, wie beim allen ausländischen Investitionen, also ist es die Erfolgsquote. Ich glaube, KPMG hatte einmal Studien gemacht, liegt die bei circa 30%. Das heißt, 70% solcher Projekte, also nicht nur Seidenstraßen, sondern auch von der Vergangenheit von anderen Ländern getätigte ausländische Investitionen, 70% hat einfach keinen Erfolg oder Misserfolg.
Ja, ein riesengroßes Infrastrukturprojekt. Viele Länder erhoffen sich was davon, aber die Kritik, die ist eben auch da. Insofern spannender, momentan eben dieser Gipfel, wo es um die Weiterentwicklung geht. Thema, was wir auch im Auge behalten. Und was natürlich auch für die Anleger ganz wichtig ist, der Blick auf die Finanzmärkte. Also China ist ein wichtiger Handelspartner für Deutschland, aber auch viele Anleger legen natürlich gern in China an, in den Hang Seng oder in Einzelaktien. Und ein Thema, was ich ganz spannend fand, die EZB und die FED haben in den letzten Monaten immer die Zinsen erhöht. Ein ganz anderes Bild ja in China. Die Geldpolitik wurde gelockert. Steckt dahinter, dass eben keine Inflation wie bei uns stattgefunden hat, sondern ein ganz anderes wirtschaftliches Bild?
Ja, also China befindet sich in einer anderen Phase dieser Zinszyklus. Also wir haben vorher erwähnt, also es ist eher deflationär als inflationär, weil die Nachfrage relativ schwach ist. Und deswegen, um die Investoren oder Konsumenten mehr Vertrauen zu geben, mehr Impulse zu geben, Schub zu geben, lockert die Zentralbank von China eher ihren Geldpolitik, also pumpt eher Geld in den Markt. Und während hier bei uns oder in den USA wird Geld von dem Markt zurückgenommen. Ja, wir werden schon die erste, ich hoffe, dass wir bald mehr sehen, dass das Vertrauen von den Konsumenten wieder zurückkommt. Aber in diesem Jahr wurde mir viel angesprochen mit Immobilienmarktkrise in China und Staatsverschuldung oder auch den Konflikt mit Taiwan. Und man hat so eine dunkle Brille aufgesetzt und sieht alles in China ziemlich dunkel. Und wir sehen auch die Börsenentwicklung in Hang Seng ist im Vergleich zum DAX und amerikanischen Indizes relativ, ja,
deutlich schwächer, ja.
Ja. Und das hatte auch diese Sorgen von den Investoren eingepreist. Wir sprechen von Risikoprämien und das ist bei dem Hang Seng ziemlich hoch momentan. Aber das muss jeder Investoren selber entscheiden, welche Risiko sie diesen Markt anschätzen und für welche Risiko sie bereit sind und welche Risikoprämien sie auch erwarten. Ich finde es China hauptsächlich oder in erster Linie ein guter Makroindikator, weil es auch weiterhin für die Weltkonjunktur eine wichtige Rolle spielt. Bei dem Einzeltitel ja, da gibt es sehr viele auch externen Sektoren. Das kann man nicht leider bei China nur von den Firmen, von den Unternehmen, von den Bilanz ausgehen. Und ja, das verlangt schon ein bisschen mehr Arbeit bei den Investoren.
Also zuletzt natürlich die Enttäuschung. Wir haben es ja gerade besprochen, die Wirtschaft eben gerade nicht mit so viel Schwung aus der Zero-Covid-Phase gestartet, wie viele sich das erhofft hatten. Das sieht man dann auch an den Aktienkursen natürlich. Dann, du sagtest auch, der Konsum war gebremst. Da hat man eben weniger verdient während der Corona-Phase. Auch das hat dann natürlich belastet. Insofern die etwas gedämpfte Entwicklung. Nichtsdestotrotz so spannende Einzelwerte, auch als Gesamtinvestment hier an der Börse Stuttgart immer einen Blick wert. Spannend auch dein Blick hinter die Kulissen. Vielen Dank, Jens Schöngast, Fondsmanagerin bei der LBBW Asset Management mit einem persönlichen Blick auf China. Sie war nach 4 Jahren zum ersten Mal wieder dort und hat natürlich auch die Wirtschaft und die Finanzmärkte dort bestens im Blick. Vielen Dank für deine Einschätzungen.
Dankeschön.